Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Die zweite Stunde ist die Gästestunde und ich begrüße hier im Studio ganz herzlich Joschi Lerchenmüller von der Anklagenredaktion der Amnesty-Ortsgruppe in Tübingen. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Matzel, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Anklagen ist schon ganz lange aktiv, das Magazin gibt es schon ewig. Wann hat es angefangen?
Wir feiern jetzt demnächst 50-jähriges Jubiläum und das zeigt zum einen, dass die Redaktion einen langen Atem hat, vor allem die beiden Mitarbeiterinnen, die schon viele Jahre dabei sind, fast von Anfang an. Und zum anderen zeigt es natürlich auch, dass es einen Bedarf und eine Nachfrage gibt nach dieser Art von Informationen über Menschenrechtsthemen.
Wie bist du dazu gekommen?
Ich war in meiner Jugend schon mal bei Amnesty aktiv in einer Ortsgruppe, damals in meiner Heimatstadt während der Schulzeit. Und das hat sich dann über das Studium irgendwie verlaufen und ich bin vor ein paar Jahren zufällig über einen Kontakt, den meine Frau hatte, wieder auf die Anklagenredaktion aufmerksam geworden und bin damit eingestiegen und bin jetzt seit vier, fünf Jahren wieder dabei.
Und kannst du mal vielleicht ein bisschen beschreiben, was ist die Anklagen, was ist es für ein Heft genau?
Also es ist ein Heft, das viermal im Jahr erscheint. Wir haben immer eine Frühjahr-, Sommer-, Herbst- und Winterausgabe. Es hat im Regelfall 24 Seiten Umfang und behandelt Menschenrechtsthemen in aller Welt, für die sich die jeweilige Autorin eben interessiert. Also wir sind sehr frei als Redaktion. Jeder hat das Recht, einen Themenvorschlag zu machen, kann sich melden und sagen, ich möchte fürs nächste Heft einen Artikel, einen Beitrag schreiben. Und schreibt den dann, gibt das Thema irgendwann bekannt und schreibt den Beitrag und dann landet er in der Redaktion und dann diskutieren wir drüber, lektorieren und korrigieren den gemeinsam und dann taucht er im Heft auf.
Wie funktioniert der Redaktionsalltag? Wie oft trifft ihr euch?
Der Redaktionsalltag hat sich in den letzten zwei Jahren deutlich verändert, Corona-bedingt, klar. Wir haben die Präsenztreffen so weit als möglich reduziert. Man kann natürlich heute einfach wahnsinnig viel, klar, auch elektronisch machen. Da schickt man die Artikel hin und her. Und dann auch das Layout als PDF. Das ist klar, heute alles kein Problem. Aber wir versuchen trotzdem, uns eben regelmäßig in Präsenz zu treffen und jetzt einfach auch die Präsenz wieder als Standard aufzunehmen, weil einfach der direkte mündliche Austausch, während man zusammensitzt und die Artikel liest und dann ins Diskutieren kommt, der ist für uns und für die Lebendigkeit der Redaktion einfach sehr wichtig.
Hier Diskussionen und gemeinsames Redigieren, das stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor. Also okay, diskutieren ist ja gehört einfach auch dazu, aber dieses gemeinsame Arbeiten an geschriebenen Artikeln?
Ja, ist nicht ganz einfach, setzt bei allen Beteiligten zwei Dinge voraus. Zum einen die Bereitschaft zu akzeptieren, dass die eigenen Texte bearbeitet werden und dass man diese Änderungen ernsthaft prüft. Also Änderungsvorschläge ernsthaft prüft und annimmt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eben in der Tat alle Änderungsvorschläge grundsätzlich freiwilliger Natur sind. Also wir machen Angebote gegenseitig. Ich meine, bei Rechtschreibung gibt es nicht viel Diskussionsmöglichkeiten, das ist klar. Aber wenn es dann eben in den Bereich der Stilistik geht oder manchmal eher selten auch in inhaltliche Bereiche, dann sind es Änderungsvorschläge und dann spricht man in der Gruppe darüber oder auch von Person zu Person. Und es ist aber letztlich immer das Recht des jeweiligen Autors oder der Autorin zu entscheiden, welche Form dieser Artikel dann schlussendlich in der Printfassung hat.
Ist es so wie Textarbeit, ihr lest es dann gemeinsam, Satz für Satz geht es durch? Oder
nee, das wäre etwas zu mühsam bei 24 Seiten Text pro Ausgabe. Nee, wir machen so, dass wir einen Ausdruck machen und also wenn wir uns in Präsenz treffen, macht man einen Ausdruck, einer liest ihn, macht seine Anmerkungen, gibt den Text weiter, dann liest ihn der Nächste und dann landet er irgendwann eben bei der Autorin oder beim Autor und die guckt drüber und kann dann gezielt Nachfragen stellen. Oder man kommt eben von Person zu Person auch schon während des Lesens und Korrigierens ins Gespräch.
Aber wirklich dann eine ausgedruckte Variante mit handschriftlichen Anmerkungen?
Ja, ganz, ganz klassisch, ganz traditionell. Also es sei denn, jetzt in der Phase, wo es eben nicht möglich war, dann arbeiten wir einfach auch mit Textdokumenten im Korrekturmodus. Klar.
Und die werden dann irgendwann abgesegnet. Finaler Redaktionsschluss, Deadlines gibt es
genau,
da sicher auch bei
ganz
euch.
Ganz regulär, ne? gibt eine Deadline und dann eben im Regelfall eine Präsenzredaktionssitzung. Und bei der Gelegenheit werden dann eben die Fassungen, auf die sich die jeweilige Autorin oder der Autor geeinigt hat, in Print vorgelegt. Und dann guckt man da nochmal drüber, korrigiert nochmal Rechtschreibfehler, guckt sich die eine oder andere inhaltliche oder stilistische Wendung nochmal an. Genau.
Worauf legt ihr da Wert auch? Das hört sich jetzt nach einer sehr vielseitigen, vielfältigen an, aber gibt es irgendwie so auch trotzdem so einen roten Faden oder auch einen roten Faden inhaltlich sicher, aber jetzt gerade was Stilistik angeht, wenn du das jetzt vorhin auch schon erwähnt hast?
Nee, es gibt den roten Faden stilistisch einen roten Faden in dem Sinne, dass wir eben schon den journalistischen Anspruch erheben, dass klar ist, ist das jetzt primär ein Sachbeitrag oder ist es primär ein Meinungsbeitrag? Beides ist in Ordnung und beides hat seine Daseinsberechtigung bei Anklagen. Aber es sollte innerhalb des Textes klar sein, was ist der Schwerpunkt. Und natürlich ist es wie heute in den Redaktionsbeiträgen im Print-Journalismus auch, ist es nicht mehr so hundertprozentig klar zu trennen, wie das früher der Fall war. Aber wir erheben schon den Anspruch an unsere Beiträge, dass eben klar ist, ist es primär ein Sachbeitrag oder primär ein Meinungsbeitrag.
Welches Anforderungsprofil stellt ihr an neue AutorInnen? Gibt es da irgendwie auch Ausbildung und Möglichkeit der Fortbildung bei euch?
Wir haben das immer vor, dann seit langem eigentlich schon vor, mal einen Schreibworkshop anzubieten. Auf der anderen Seite ist es so, dass sehr viele Redaktionsmitglieder eben Studierende von der Uni sind und die haben sehr viel Schreibpraxis. Eben nicht notwendigerweise journalistische Schreibpraxis, aber sie bringen halt eine akademische Schreibpraxis mit. Und das geht eigentlich relativ gut. Also die meisten von uns konnten sich relativ problemlos umstellen. Mir zum Beispiel ging es beim ersten Beitrag auch so. Ich habe den abgeliefert und da kam die erste Rückmeldung von einem älteren Kollegen. Wir machen bei Anklagen keine Fußnoten, Yoshi. Und dann ist klar, ja, okay, gut, ist keine wissenschaftliche Zeitschrift, sondern ist eine Zeitschrift für die Allgemeinheit, also nur kurze Literaturangaben am Ende des Beitrages. Und ansonsten machen wir das einfach viel im Einzelgespräch. Das ist meistens so beim ersten Artikel, dass man dann eher über Stilfragen ins Gespräch kommt. Und dann haben aber im Regelfall alle Mitglieder der Redaktion ganz schnell die Spur gefunden.
Wie sieht's aus in Sachen Recherche, wenn es jetzt um globale Themen der Menschenrechtsverletzungen geht? Da sind die Informationen ja nicht unbedingt offen zugänglich.
Nee, sind sie nicht. Das hat sich im Laufe der Jahrzehnte natürlich auch deutlich gewandelt. In der Zeit vor dem Internet war die primäre Informationsquelle für die Beiträge, waren die Veröffentlichungen von Amnesty International, also sowohl die schon veröffentlicht waren in der Allgemeinheit, als auch die internen Dokumente, die eben nur die Ortsgruppen kriegen. Und heute in Zeiten des Internets gibt es natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, sich zu informieren. Auch wenn man eben in Tübingen vor Ort sitzt und wir haben ja kein Budget, wir können keinen auf Reportage nach Peru schicken. So schön das wäre so wünschenswert das wäre manchmal, aber das geht natürlich nicht und deswegen geht viel natürlich über Internetrecherche zusätzlich zu den Informationen, die wir von Amnesty haben. Wir profitieren aber eben auch ganz viel von den Studierenden. Redaktionsmitgliedern, weil die eben gerade auch über Fachliteratur, gerade wenn sie im Bereich Politikwissenschaft, internationale Beziehungen tätig sind, dann haben die ganz viel Zugriff auf wissenschaftliche Literatur, auch sehr aktuelle wissenschaftliche Literatur, die wir die wir jetzt nicht mehr primär wissenschaftlich arbeiten, natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und davon profitiert Anklagen immer sehr, dass eben Studierende wirklich auch ihren eigenen wissenschaftlichen Schwerpunkt schon mit einbringen in die Redaktionsarbeit und darüber eben auch verlässliche Informationen generieren können.
Ja, Stichwort Verlässlichkeit, Wahrheitsgehalt und so weiter, der Faktencheck und so gibt es bei den großen Medienhäusern jetzt überall. Wie geht ihr mit diesen Informationen und auch dieser Informationsflut um?
Also unter anderem dadurch, dass wir halt, wie vorhin schon beschrieben, alle Texte gegenseitig lesen. Das heißt, wir haben im Unterschied zur Tageszeitung nicht nur ein Vier-Augen-Prinzip, sondern wir haben im Regelfall ein 16- bis 24-Augen-Prinzip. Da liest jeder drüber und dann gibt es natürlich nicht nur stilistische und Rechtschreibnachfragen und Korrekturen, sondern da wird dann eben auch manchmal ganz gezielt nachgefragt und gesagt, bist du sicher, dass das stimmen kann? Oder manchmal weiß eben auch einer aus seiner eigenen Expertise heraus, das kann so genau nicht sein, guck da nochmal nach. Oder wenn es heiklere Sachen sind, dass man dann wirklich sagt, ja, schau mal, dass du noch eine zweite Belegstelle herkriegst für die Aussage. Weil natürlich, das Heft hat eine Auflage von zwischen 4.500 und 6.000 Exemplaren, je nachdem, ob Corona ist oder nicht. Und die wird bundesweit vertrieben. Etliche Hefte gehen auch ins Ausland an AbonnentInnen. Und insofern ist natürlich, wenn man zum Beispiel einen Artikel schreibt, wie wir das vor ein paar Jahren gemacht haben, der sich mit der Zigarettenindustrie, der Tabakindustrie auseinandersetzt und der Frage, inwiefern, in welchem Maße machen internationale Tabakkonzerne Kinder und Jugendliche in bestimmten Ländern der Welt, die noch keine strikten Rauchverbote haben, wirklich sehr früh gezielt tabakabhängig, nikotinabhängig. Das ist dann schon ein Artikel, wo intern dann auch mal drüber diskutiert wird, was könnte jetzt im schlimmsten Fall passieren, ja, wenn jetzt Reynolds als Konzern auftritt und uns eine Millionenklage wegen Verleumdung anhängen würde. Und insofern ist da eben wirklich die Notwendigkeit, aber eben auch die Bereitschaft da, systematisch sehr auf das Mehraugenprinzip zu achten und eben wirklich sicherzustellen, dass man solide Quellen hat.
In dem Fall der Tabakindustrie, habt ihr die dann auch selber angefragt?
Nee, haben wir in dem Falle nicht, ne? Weil wir keine schlafenden Hunde wecken wollten. Das war uns dann etwas zu heikel, die direkt auch noch drauf zu stoßen, dass wir was über sie machen.
Wie funktioniert eigentlich das allgemeine Amnesty-Recherche-Prinzip? Das gilt ja als weltweit als renommierte und auch verlässliche Quelle für Informationen. Was weißt du darüber?
Also Amnesty International ist ja weltweit aufgestellt, also leider nicht in jedem Staat der Welt, weil es eben eine ganze Reihe von Staaten gibt, die unabhängige Menschenrechtsorganisationen in keiner Weise dulden. Selbst innerhalb der Europäischen Union gibt es ja Staaten, die die dann als ausländische Agenten bezeichnen und entsprechend in ihrer Tätigkeit einschränken wollen. Grundsätzlich stützen wir uns einerseits auf die Arbeit der freiwilligen Amnesty-MitarbeiterInnen vor Ort, die in den Ortsgruppen engagiert sind und die natürlich Informationen sammeln. Wir arbeiten natürlich ganz eng zusammen mit anderen Menschenrechtsorganisationen. Da besteht eigentlich kein Konkurrenzverhältnis in einer leidigen kapitalistischen Welt natürlich irgendwo auf der Ebene der Finanzen schon. Man hat schon lieber Spenden für die eigene Organisation als für eine andere Organisation. Aber was die inhaltliche Arbeit betrifft und die Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen, stützt man sich natürlich auf das Netzwerk aller Menschenrechtsorganisationen und Initiativen, die es gibt. Es gibt systematisch Kontakte in Organisationen und Vertretungen der Zivilgesellschaften, in den jeweiligen Staaten. Es wird systematisch natürlich auch das Internet und Print und Radio und Fernsehmedien beobachtet und ausgewertet. Und es gibt natürlich auch gezielt Amnesty-Missionen in bestimmte Länder, wo dann eben von London aus, von der Zentrale, dann eben Beobachtergruppen oder auch Recherchegruppen losgeschickt werden. Entweder in einer offiziellen Mission oder eben in einer nicht angekündigten, verdeckten Mission, um eben konkret vor Ort nach Menschenrechtsverletzungen nachzugehen, von denen Amnesty erfahren hat.
Und aus all diesen, quasi dieser Arbeit, entstehen ja auch immer ganz viele Publikationen. Also, und die kriegt ihr dann bevorzugt oder habt ihr dann, da steht ihr in einer Art von Austausch dann?
Ja, also es gibt einerseits natürlich die öffentlichen und offiziellen Amnesty-Publikationen, wie eben den Jahresbericht, den Jahresreport, den es gibt. Es gibt die Länderberichte, die regelmäßig erscheinen und aktualisiert werden. Die gab es früher nur als Print, heute natürlich alle auch online als PDFs abrufbar. Dann gibt es aber eben auch, was ich vorhin schon erwähnt hatte, diese internen Gruppen. Es gibt sogenannte Co-Gruppen, Koordinationsgruppen, die für bestimmte Staaten oder für bestimmte Themen zuständig sind und die eben gezielt bis runter zu Einzelfälle von Menschen, die politischer Verfolgung ausgesetzt sind, Informationen sammeln. Und die werden dann natürlich nicht sofort öffentlich gemacht, sondern die stehen dann manchmal eben bestimmten Gruppen oder eben Amnesty intern zur Verfügung, um eben erstmal intern mit diesen Informationen zu arbeiten, bevor sie dann an die Öffentlichkeit gehen.
Und da könnt ihr dann auch schon manchmal vorab.
Ja klar, da haben wir natürlich schon auch Zugriff drauf, auf bestimmte Informationen, die zunächst mal nur intern sind.
In welchem Verhältnis steht ihr als Redaktion zur Ortsgruppe in Tübingen? Wie ist da?
Also die Redaktion ist eine Tübinger Ortsgruppe, es gibt noch die Tübinger Hochschulgruppe. Und insofern, also sind wir in Tübingen in der komfortablen Situation, mehr als eine Ortsgruppe zu haben. Wir haben uns halt spezialisiert auf die entsprechenden Aufgaben und haben aber vielfältige Kontakte untereinander, helfen uns gegenseitig. Wir haben ein gemeinsames Büro in der Wilhelmstraße, das alle nutzen und wo das ganze Material gelagert wird, das man so für Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit und dergleichen braucht. Also da gibt es vielfältige Kontakte, man kennt sich, man hilft einander arbeitet zusammen.
Aber die Anklagenredaktion ist so schon ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal für diese Tübinger Ortsgruppe und wirkt ja auch weit über Tübingen hinaus, wenn du sagst, es wird bis ins Ausland verschickt.
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, wir sind Alleinstellungsmerkmal. Ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie die Arbeit der anderen Tübinger Ortsgruppen irgendwie weniger würdigen als das, was wir tun. Wir sind halt in dem, was wir tun, also mit unserem Produkt, mit der Zeitschrift eben bundesweit präsent. Von daher kennen uns die Redaktion und dieses Heft eben ganz viele Ortsgruppen in Tübingen, ganz viele in ganz Deutschland, ganz viele Einzelpersonen. Sie geht, wie gesagt, auch ins Ausland. Sie geht auch an Schüler mit Verantwortung, an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Und von daher sind wir natürlich sehr präsent und bekannt. Wichtig ist andererseits gleichzeitig auch, dass das Anklagenheft zwar von der Amnesty International Ortsgruppe gemacht wird, dass aber das, was wir veröffentlichen und was wir schreiben, nicht zwingend offizielle Amnesty-Position ist. Also wir haben eine redaktionelle Freiheit. Und wir sind kein offizielles Organ von Amnesty International. Dafür gibt es ein eigenes Amnesty-Journal, das veröffentlicht wird von Bonn aus. Aber wir sind redaktionell unabhängig. Und da gab es dann schon auch in der Vergangenheit ein oder zweimal dann eben auch entsprechend Rückmeldungen von der Zentrale, dass das nicht geht, dass wir darüber nicht schreiben können oder dass das eben von einer Amnesty-Position überhaupt nicht gedeckt wird. Aber damit muss eben auch eine Organisation wie Amnesty International, die für Meinungsfreiheit steht, leben können, dass es da Amnesty-Mitglieder gibt, die eine eigene Zeitschrift machen und sich aber eben nicht ausschließlich auf die Amnesty-Position zurückziehen.
Was war das mal, wo ihr eine andere Meinung als die Zentrale verfolgt? vertreten habe?
Das war ein Beitrag in den 70er Jahren oder frühen 80er Jahren. Ich weiß es nicht mehr genau. Also vor meiner Zeit. Ich weiß es nur vom Ortsgruppen hören sagen. Es war ein Beitrag, der sich mit Polizeigewalt in der Bundesrepublik beschäftigte. Und das ist natürlich eine eiserne und eherne Regel von Amnesty International, dass über die Menschenrechtssituation im eigenen Land nicht gearbeitet werden darf von Amnesty-Gruppen. Und zwar um die Amnesty-Gruppe und die Amnesty-Mitglieder zu schützen vor Repression durch die eigene Regierung. Das heißt, jede Amnesty-Gruppe, jedes in einem Land arbeitet zu Menschenrechtsthemen im Ausland oder zu allgemeinen Themen, aber politische Verfolgung, politische Verfolgte im eigenen Land oder Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land werden nie thematisiert von der eigenen, von der landesinternen Ortsgruppe. Und das war dann damals eben so ein heißes Thema, wie geht man damit um? Und da gab es dann schon die klare Ansage, das geht nicht. Also bis hin, wenn ich es recht erinnere, zu der Forderung, das Heft muss eingestampft werden. Und es war aber halt schon verschickt und damit war es raus.
Also das müsste dann eine Ortsgruppe aus dem Ausland übernehmen.
Genau, also so ein heißes Eisen dann. Stichwort, also von daher, ich weiß nicht mehr genau, ob es späte 70er oder frühe 80er Jahre war, aber Stichwort natürlich RAF-Terrorismus, das war ein Thema, das von ganz vielen Amnesty-Gruppen im Ausland thematisiert wurde, von Amnesty International, eben auch von der Londoner Zentrale aus. Die Frage, wie die Gefangenen behandelt werden, ob das jetzt Isolationshaft, ob das jetzt Folter ist oder nicht, und ob Kontaktsperregesetz vertretbar ist oder eben menschenrechtsverletzend ist. Und das wurde von Amnesty aus dem Ausland heraus oder vom Ausland aus thematisiert der Bundesregierung gegenüber. Aber Amnesty International Deutschland, die Sektion Deutschland, hat sich dazu nie geäußert.
Nochmal kurz zum Vertrieb auch. Wenn ihr 4.500 bis 6.000 Hefte in der ganzen Republik und auch ins Ausland verschickt, das ist doch sicher auch ein mega Aufwand. Macht ihr das alles selber?
Ja, das ist eine lange Nacht oder ein langer Tag, wenn die immer verschickt werden. Die Hefte werden dann angeliefert von der Druckerei zu uns ins Büro und dann sitzen wir da und dann werden erstmal die Überweisungsträger eingelegt, mit denen um Spenden geworben wird und dann werden die Hefte mit Adressaufklebern versehen und dann nach Postleitzahlen sortiert, weil das halt eine Massensendung ist, die über die Deutsche Post rausgeht. Und das muss vorbereitet werden. Und dann die Hefte, die ins Ausland gehen, werden eben direkt eingetütet in neutrale Umschläge und dann verschickt. Also das ist eine Arbeit, die so 5, 6, 7, 8 Leute insgesamt so 6, 7 Stunden beschäftigt, bis das Ding so weit ist, dass es dann eben direkt an die Post weitergegeben werden kann.
Du hast gesagt, ihr habt kein Budget für so die redaktionelle Bezahlung wahrscheinlich, aber Druck, Verschickung, all das kostet ja auch?
Ja klar, kostet natürlich und das wird im Wesentlichen finanziert über die Spenden, die wir einnehmen und die eben auch gezielt für unsere Ortsgruppe, für die Anklagenredaktion eingehen.
Und das trägt sich?
Das trägt sich, ja. Also es ist, wir hatten finanziell, toi toi toi, eigentlich noch nie Probleme, das Heft wirklich zu finanzieren und den Vertrieb zu finanzieren. Klar, es fällt natürlich ein Großteil der Kosten weg, weil wir natürlich alle ehrenamtlich unterwegs sind. Wenn wir jetzt irgendwie festangestellte Journalisten, Journalistinnen tariflich bezahlen müssten, dann sähe das logischerweise ganz anders aus.
Aber so hält sich die Waage, das ist schon auch mal, das Heft kostet nichts, aber
nee, das Heft ist kostenlos, wird kostenlos verteilt, liegt auch in Tübingen zum Beispiel in vielen Geschäften und wenn eben nicht Corona ist, dann auch an Orten wie der Mensa und an der Universitätsbibliothek und aus. Da sind wir auch sehr dankbar. Es gibt sehr, sehr viele Geschäfte, Cafés, alles Mögliche in Tübingen, die immer gerne die Anklagen Hefte auslegen und die sind kostenlos zu mitnehmen und wir laden auch immer herzlich ein, unsere Beiträge an anderer Stelle abzudrucken.
Also auch quasi ohne Copyright sozusagen.
Genau, also das kostet dann nichts. Wir wünschen uns dann eben nur ein Belegexemplar, damit wir wissen, wo es veröffentlicht wurde. Aber die Texte sind grundsätzlich zur Veröffentlichung an anderer Stelle freigegeben.
Und man kann die Sache auch online finden. Auf der amnesty-tübingen.de Seite gibt es Anklagen online auch. Und man kann sich's runterladen und dann als PDF auch lesen. Anklagen gibt es seit 50 Jahren. Macht ihr ein Jubiläumsfest?
Ja, also wir werden es auf jeden Fall auf die eine oder andere Art und Weise feiern. Glücklicherweise ist es jetzt nicht in die Corona-Zeit gefallen, aber nächstes Jahr werden wir es auf jeden Fall entsprechend würdigen.
Anklagen, wie ist der Titel zustande gekommen? Es wird angeklagt, ist eine sehr negative dann auch Aussage schon mal im Titel?
Ja, also ist ja auch quasi eine moralische Aussage, die da ein Stück weit dahinter steckt, im Sinne von moralischer Empörung. Wir klagen an, aber eben auch ein juristischer Aspekt, der da mit reinspielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer die Idee hatte für den Namen. Marketingleute hätten sicherlich davon abgeraten, mit so einem Begriff eine Zeitschrift zu starten. Aber es hat sich über die Jahre einfach eingebürgert. Und ich finde es auch eben gerade mit dieser doppelten Bedeutung, einerseits moralischer Impetus, andererseits eben wirklich ein ganz klar rechtlicher, menschenrechtlicher Impetus, finde ich es eine sehr gelungene Bezeichnung.
Schaut ihr manchmal auch auf eine juristische Entwicklung dann von Fällen? Ist euch das auch wichtig?
Ja, ist uns schon wichtig. Also wir schauen jetzt bei Einzelnen, zum Beispiel bei Gefangenen des Monats, ist ganz klar, dass wir darauf schauen. Wir haben und das auch manchmal nachverfolgen. Und so wie Amnesty das ja eben auch regelmäßig nachverfolgt und das dann auch auf den internationalen und auch nationalen Seiten von Amnesty nachverfolgbar ist, was wird aus diesen Gefangenen und welche Konsequenzen hat die Aktion, dass er oder sie jetzt Gefangener des Monats war. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir eben schon auch die Entwicklung der Rechtsprechung im Blick behalten und auch die Rechtspraxis. Und insofern hatten wir in den letzten Jahren eben auch eine ganze Reihe von Beiträgen, die sich mit zum Beispiel der Entwicklung der Menschenrechtssituation durch gesetzliche Vorgaben in Polen, in Ungarn auseinandergesetzt haben. Also da vor allem eben Eingriffe ins Presserecht, aber eben auch Diskriminierung von Minderheiten, vor allem sexuellen Minderheiten in Polen und in Ungarn. Das sind Themen, wo wir sehr genau drauf schauen und wo wir uns eben auch gezielt mit den Gesetzen und Gesetzesentwürfen beschäftigen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gucken wir eben auch sehr genau drauf, was tut sich auf der Ebene der Europäischen Union. Da ist ja das Rechtsstaatsinstrument nach Artikel 7 jetzt etwas geschärft worden. Und auch das sind Entwicklungen und Themen, die wir uns sehr genau anschauen und über die wir auch regelmäßig berichten.
Das ist ja eine Auseinandersetzung mit ganz vielen negativen Begebenheiten, Entwicklungen. In welcher Form zieht ihr dann auch mal positive Kraft oder positive Inhalte auch raus aus eurer Arbeit?
Das Positive ist natürlich schon, dass wir in vielen Beiträgen ja eben auch dokumentieren, wie Menschen vor Ort, auch wenn sie deswegen dann verfolgt werden, aber wie Menschen vor Ort in anderen Gesellschaften und Staaten sich eben für die Menschenrechte engagieren, für die Rechte von Minderheiten engagieren, gegen Umweltzerstörung kämpfen, für eine bessere Lebensqualität ihrer Kinder oder ihres Dorfes sich engagieren, für die Meinungsfreiheit sich engagieren oder eben für Frauenrechte. Und das ist was wir für uns und jeder Redakteur und jede Redakteurin für sich sicherlich auch positiv daraus zieht, einfach zu sehen, es gibt überall diese Menschen, die engagiert sind und eben auch bereit sind, negative Konsequenzen bis zu Gefahr für Leib und Leben in Kauf zu nehmen, um für ihre Ideale und für ihre Rechte einzustehen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir eben manchmal schon auch schauen, dass wir Artikel und Themen so aufbereiten, dass eben auch positive Perspektiven deutlich werden. Also wir hatten zu Beginn der Corona-Zeit in der ersten Ausgabe, die in die erste Pandemiewelle fiel, hatten wir gesagt, wir wollen einen Beitrag machen zum Umgang mit der Pandemie und zu den Grundrechtseinschränkungen, die damit verbunden sind, was innerhalb der Redaktion durchaus zu kritischen Diskussionen führte. Zum einen, weil es eben wieder ein Thema war, wo es auch ums eigene Land gehen sollte, was üblicherweise ja nicht so ist und nicht der Fall sein sollte. Zum einen und zum anderen, weil eben schon auch klar war, da hat jeder und jede auch eine eigene Position und unterschiedliche Vorstellungen. Wie gewichte ich Grundrechte versus das Recht auf Leben und Gesundheit und Schutz der Gesundheit und die Verpflichtung, andere zu schützen und eben auch die Schutzaufgabe, die der Staat hat, der Gesellschaft gegenüber. Da gab es durchaus interessante und auch kontroverse Diskussionen innerhalb der Redaktion. Und als wir den Artikel dann aber geschrieben haben, wurde einfach auch deutlich, dass diese, gerade weil wir es eben dann nicht nur auf Deutschland fokussiert haben, sondern auf andere europäische Staaten auch und einfach geschaut haben, wie reagieren jetzt diese unterschiedlichen Staaten innerhalb der Europäischen Union auf diese Pandemie. Und haben dann eben sehr schnell auch in den Diskussionen gemerkt, das ist eigentlich sowas wie ein Schnelltest auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wie eine demokratische Gesellschaft oder wie überhaupt wie eine Gesellschaft, wie ein Staat mit so einer neuen, überraschenden pandemischen Situation umgeht. Und kann ich das hinkriegen, auch Grundrechte punktuell einzuschränken, aber trotzdem das auf demokratischem Wege zu machen und rechtsstaatlich zu bleiben? Oder hole ich mir wie Viktor Orban einfach kurz vom Parlament ein Ermächtigungsgesetz und mit der Möglichkeit, das auf unbestimmte Zeit einfach komplett auszuschalten? Und das ist dann eben, das sind solche Gelegenheiten und eben auch solche Strategien, wie man dann schon sicherstellen kann, dass ein Artikel eben nicht immer nur Negatives berichtet, sondern dass eben auch kontrastiert wird mit positiven Entwicklungen und Positivbeispielen in anderen Gesellschaften oder Staaten.
Ja, jetzt nach fast 2 Jahren Pandemie, welche Staaten oder wo siehst du positive Entwicklungen auch im Umgang mit der Pandemie? Wer hat es gut hingekriegt und wer nicht? Also den Orban hast du schon genannt.
Wer es gut hingekriegt hat, und es geht jetzt um die rechtsstaatliche und menschenrechtliche Situation, nicht darum, wer hat irgendwie Infektionszahlen oder Intensivbettenquoten besser oder schlechter. Darum natürlich nicht. Aber aus einer rein grundrechtlichen und menschenrechtlichen Situation heraus muss ich schon sagen, dass die Bundesrepublik Deutschland das vergleichsweise gut hingekriegt hat. Es hat sich einfach auch gezeigt, dass wir eine unabhängige Justiz haben. Es gab eine ganze Reihe von Gerichtsurteilen, die wesentliche Vorschriften, die von der Bundesregierung oder von einzelnen Landesregierungen erlassen wurden, gekippt hat. Hier in Baden-Württemberg das nächtliche Ausgangsverbot. Eine Tübinger Bürgerin, die gesagt hat, das kann nicht sein, sich einen Rechtsanwalt genommen hat, von Staatsgerichtshof gezogen ist und Recht bekommen hat. Und dass sowas möglich ist und dann eben auch innerhalb weniger Tage das Ausgangsverbot dann wirklich gekippt ist. Das ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass es eine unabhängige Justiz gibt, womit ich nicht sagen will, dass es aus menschenrechtlicher und grundrechtlicher Sicht und demokratischer Sicht nicht auch Fragezeichen gibt, die man setzen kann, auch als Amnesty International Mitglied, was die grundsätzliche Funktionsweise und Organisationsweise der Justiz in Deutschland angeht. Also der Staatsanwälte nach wie vor eigentlich sehr am Gängelband der Exekutive sind, ist so ein Thema, das aus menschenrechtlicher Sicht eigentlich schon problematisch ist. Aber da ist, muss man wirklich sagen, ist es aus grundrechtlicher Sicht und aus demokratischer Sicht wirklich vergleichsweise gut gelaufen, wohingegen eben in der Tat leider Ungarn auch in dieser Hinsicht ein Negativbeispiel innerhalb der Europäischen Union ist.
Was sagst du jetzt aber zu dieser Bewegung, die hier eben ständig laut öffentlich ausruft, es werden hier Menschenrechte verletzt durch diese Einschränkungen? Also das ist ja auch, da hat man ja eine Allianz, mit der man vielleicht auch gerade nicht sich zusammentun möchte als Amnesty, wenn ich die Querdenkenbewegung angucke, die vielleicht eine ähnliche Argumente oder ähnliche Schlagworte benutzt. Nicht die Argumente, aber die Schlagworte sind ja ähnlich.
Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach, das ist klar. Aber grundsätzlich muss ich einfach sagen, als jemand, der aus einer Menschenrechtsbewegung kommt, ich finde es grundsätzlich gut, wenn Bürger und Bürgerinnen in einer Gesellschaft ihre Grundrechte im Blick haben und kritische Fragen stellen, wann immer, egal aus welchem Grund, von Seiten des Staates Grundrechte eingeschränkt oder temporär außer Kraft gesetzt werden. Es ist vollkommen legitim und es ist notwendig für eine lebendige Demokratie, dass man als mündiger Bürger und mündige Bürgerin diesen kritischen Blick hat und kritische Fragen stellt. Das Entscheidende ist dann natürlich, wie gehe ich mit den offiziellen Begründungen um und welche Gegenargumente habe ich persönlich. Und da würde ich dann in ganz vielerlei Hinsicht zwischen meiner Position als Joschi Lerchenmüller und auch als jemand, der bei Amnesty International ist, aber ich spreche jetzt nur für mich als Person, einen klaren Trennungsstrich ziehen. Also ich finde es extrem schwierig, hier von Corona-Diktatur zu sprechen. Das ist einfach auch aus meiner Sicht eine unzulässige Verharmlosung des Begriffs Diktatur. Ich glaube, wer immer, und es gibt leider Gottes in diesem Land viele Menschen, die persönliche Erfahrungen mit Diktaturen gemacht haben, wer immer solche Erfahrungen gemacht hat, weiß, dass es sich hier nicht um eine Diktatur handelt. Und wir sollten mit diesem Begriff vorsichtig sein in der politischen Auseinandersetzung.
Wie hat sich denn die Auseinandersetzung mit Menschenrechtsverletzungen über die letzten Jahrzehnte auch verändert? Also das ist ja ein Beispiel dafür, die Pandemie und auch in Europa immer mehr Themen vielleicht kommen. Wo gibt es denn noch eine Veränderung auch in der historischen Komponente?
Also es gibt unterschiedliche Tendenzen jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das eine hat damit zu tun, dass Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre manche ja das Ende der Geschichte ausgerufen hatten, die liberale Demokratie in ihrer westlichen Spielart verbunden mit dem Kapitalismus hat sich jetzt endgültig durchgesetzt und wir treten jetzt quasi ins irdische Paradies ein. Der Traum ist, glaube ich, also wenn es jemals ein Traum war, für manche war das immer schon ein Albtraum, das so zu sehen. Aber der ist, glaube ich, wirklich an den Klippen der Realität zerschellt. Wir haben halt leider die Entwicklung einerseits, dass die Anzahl der Diktaturen und auch die Fälle schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen überhaupt nicht zurückgehen, sondern gerade auch in den letzten zwei Jahrzehnten wieder massiv gestiegen sind. Wir erleben einfach auch, dass über die zunehmende wirtschaftliche Globalisierung und den Konkurrenzkampf Menschenrechtsverletzungen aufgrund wirtschaftlicher Interessen immer mehr zunehmen. Früher war Menschenrechtsverletzung primär ein Ding der politischen Akteure. So hat man es zumindest wahrgenommen. Wenn man jetzt nicht sowieso einen marxistischen Ansatz vertritt und da nicht wirklich differenzieren würde, aber auf einer grundsätzlichen Ebene, und das war ja auch der Impetus und der Hintergrund der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, um eben politischen Extremismus und Totalitarismus in die Schranken zu weisen. Und das ist schon eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte, dass eben wirklich wirtschaftliche Ausbeutung immer schamloser auch auf Kosten der Menschenrechte und der Grundrechte stattfindet in vielen Teilen der Welt. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich die bedauerliche Entwicklung gehabt haben und immer noch haben, dass eben auch von Seiten etablierter Demokratien Menschenrechte zunehmend in Frage gestellt werden und eben auch demokratische Gepflogenheiten zunehmend verletzt werden. Also klar, Stichwort Trump, Stichwort Bolsonaro, Stichwort Viktor Orban, Stichwort Kaczynski und die Peace in Polen. Das sind Entwicklungen, die einfach sehr bedenklich sind und die es in der Form früher innerhalb der Demokratien auch nicht zwingend gab.
Ist es dann auch eine Verschiebung, eine räumliche Verschiebung? Also von, wenn es früher Hotspots gab, Lateinamerika, die Diktaturen, die klassischen, sind dies vielleicht auch noch teilweise, aber wie hat sich da eine räumliche Verschiebung auch ergeben?
Ich bin geneigt zu sagen, es hat sich eigentlich keine räumliche Verschiebung ergeben. Also Menschenrechtsverletzungen finden leider Gottes immer und überall statt, auch in Europa. Und man kann natürlich argumentieren, im Vergleich zu vor 40 Jahren hat sich die Menschenrechtssituation in Mittel- und Osteuropa deutlich verbessert. Das ändert aber nichts daran, dass es viele gesellschaftliche Gruppen und Individuen in Mitteleuropa, in Osteuropa, aber auch in Westeuropa gibt, die nach wie vor einfach gesellschaftlicher Diskriminierung ausgesetzt sind und denen zentrale Menschenrechte vorenthalten werden.
In welcher Form, also welche Art von Menschenrechtsverletzungen gibt es dann und welche würdest du so als, ne, kann man die auch das ranken? Welche sind schlimmer als andere? Kann man eigentlich so nicht sagen. Menschenrechtsverletzung ist Menschenrechtsverletzung, ne?
Genau, also ein Menschenrecht ist ein Menschenrecht und ich, also wir haben als Menschenrechtsorganisation uns nie auf das Spiel eingelassen zu sagen, welches Menschenrecht ist höherwertiger als ein anderes. Also gilt Pressefreiheit mehr als das Recht auf Leben und Gesundheit. Das eine wie das andere ist ein Recht und das eine Recht wie das andere Recht ist zu respektieren und muss eigentlich garantiert sein für jeden Menschen auf diesem Planeten, zumindest in all den Gesellschaften, die die allgemeine Erklärung der Menschenrechte unterschrieben haben. Und das ist aber halt leider nicht der Fall. Insofern ist das halt wirklich ein Problem, wo es eine Verschiebung gibt, ist, glaube ich, keine geografische Verschiebung, sondern wie gerade schon angesprochen, Stichwort wirtschaftliche Ausbeutung und damit verbunden eben auch Umweltzerstörung. Wir haben sicherlich menschenrechtliche Probleme, zum Beispiel im Bereich des Zugangs, also Stichwort Recht auf Leben und Gesundheit. Ja, der Zugang zu Frischwasser, also zu trinkbarem Wasser, das Recht auf natürliche Lebensgrundlagen, die nicht vergiftet, nicht verpestet sind. All das sind Themen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer stärker in den Vordergrund treten. Je gravierender die Umweltzerstörung und Umweltverschmutzung auf diesem Planeten halt ist und sie verschärft sich halt im Laufe der letzten Jahrzehnte. Wir reden primär immer vom Klimawandel hier in Europa, aber für viele Dörfer und ganze Gesellschaften in anderen Teilen der Welt geht es wirklich um so grundlegende Dinge wie Schwermetall, Verseuchung der Böden und die Nahrungsmittel, die darauf produziert werden, machen nicht nur satt, sondern sie machen dich auch krank und sie verursachen letztlich tödliche Erkrankungen oder sorgen dafür, dass du sehr früh stirbst. Die Vergiftung durch Spritzmittel, die nicht sachgemäß ausgebracht werden und dergleichen. Und das sind Dinge, die sicherlich leider Gottes zunehmen, anstatt dass wir sie erfolgreich bekämpfen würden.
Inwiefern sind wir hier, mal einfach auch allgemein gesprochen, auch dann schuld an Menschenrechtsverletzungen? Was kann die Einzelne da vielleicht auch tun?
Wir sind, also jeder macht sich grundsätzlich schuldig, wenn er, aber jetzt mal auf einer ganz grundsätzlichen Ebene, wenn er in einem Wohlstand lebt, in dem und auf dem wir leben. Wir können einfach nicht sagen, wir haben mit Menschenrechtsverletzungen in China nichts zu tun, wenn wir gleichzeitig problemlos nach wie vor Waren einführen, die von Uiguren in Konzentrationslagern produziert werden. Wenn wir unsere Kleidung hier in Tübinger Läden kaufen, die von Näherinnen produziert werden in Indonesien oder in Vietnam, die unter unsäglichen Arbeits- und Gesundheitsbedingungen tätig sein müssen. Wenn wir, wie selbstverständlich jetzt sagen, wir setzen auf E-Mobilität und schert aber erstmal nicht, unter welchen Bedingungen die Metalle und seltenen Erden produziert oder extrahiert werden, die wir dafür brauchen. Wir kümmern uns nicht um oder wenig, die meisten kümmern sich nicht um und scheren sich nicht um Kinderarbeit auf Kakaoplantagen, wenn sie ihren Kindern dann selber eine Schokolade geben und meinen, sie tun ihnen was Gutes. Also wir mit unserem Lebensstil und der Art und Weise, wie wir wirtschaften, sind natürlich automatisch mit verantwortlich für Menschenrechtsverletzungen in anderen Teilen der Welt.
Was sagt das Lieferkettengesetz genau? Was sagst du dazu jetzt? Ne? Das soll ja hier auch Unternehmen in Verantwortung nehmen. Was bringt es? Wie ist deine Einschätzung dieses jetzt verabschiedeten Gesetzes?
Also mein Standpunkt ist, ein Lieferkettengesetz ist besser als kein Lieferkettengesetz. Insofern habe ich dann erstmal einen pragmatischen Zugang zu. Es ist ein erster wirklich wichtiger Schritt gegangen worden von Seiten der Bundesrepublik Deutschland. Der ist nicht ausreichend. Aber es ist ein erster wichtiger Schritt. Und es gibt dieses Gesetz. Und die Tatsache, dass es es gibt, macht es leichter, es zu verbessern, als es überhaupt erstmal einzuführen. Also ein Gesetz, das schon mal da ist, kann man immer leichter ändern, als ein komplett neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Und von daher bin ich grundsätzlich für dieses Lieferkettengesetz, auch wenn ich sage, es ist entschieden unzureichend in vielerlei Hinsicht.
Wo ist Nachholbedarf? Wo muss man nachjustieren?
Haftung. Also wir müssen einfach an den Punkt kommen, dass die Institutionen, die Organisationen, die Unternehmen, die Waren ins Land bringen, haftbar gemacht werden, also Ware, die sie bestellt haben oder Ware, die sie kaufen im Ausland, dass die haftbar gemacht werden, wenn die unter menschenrechtsverletzenden oder gesundheitsgefährdenden Bedingungen produziert worden sind. Das kann der einzelne Käufer, also der Endkonsument, kann das nicht im Blick haben, den kann ich nicht haftbar machen. Da kann ich nur über Bewusstsein und Aufklärung arbeiten. Aber es sind die Institutionen und Organisationen, die eben bestellen und importieren, die müssen haftbar sein für die Bedingungen, unter denen diese Produkte gemacht werden.
Tut sich da was unter der eventuell neuen Regierung?
Ich hoffe sehr. Ich bin nirgends Parteimitglied und habe keinen Einblick in irgendwelche Vorsondierungen, die im Moment stattfinden. Aber ich hoffe sehr, dass sich da was tut. Ich denke, es ist auch jemand, der sehr nachdrücklich für Marktwirtschaft eintritt, muss eigentlich ein Verständnis dafür haben, dass man eben auch letztlich Menschenrechten einen Preis und Grundrechten einen Preis geben kann. Also man kann auch innerhalb eines marktwirtschaftlichen Systems eben solche Rahmenbedingungen setzen und Vorgaben machen, dass im Ergebnis Menschenrechte an anderen Orten der Welt geschützt werden und verteidigt werden.
Zurück zum Anklagenheft. Das Herbstheft steht an.
Genau, das kommt nächste Woche. Wir treffen uns am Dienstagabend in der Wilhelmstraße 132, glaube ich. Wenn jemand mitpacken will, er oder sie ist herzlich willkommen. Wir treffen uns ab 17 Uhr im Büro. Im Amnesty-Büro und machen das Heft dann fertig. Ganz ernsthaft gemeint, wenn jemand Interesse hat, die Redaktion kennenzulernen, bereit ist, ein paar Stunden Arbeit zu investieren, bitte vorbeikommen, gerne helfen. Es ist eine gute Gelegenheit, das Heft und die Redaktion kennenzulernen und eben auch schon mal ins Heft reinzuspickeln, bevor es dann offiziell auslegt.
Welche Themen kommen alle vor?
Wir haben dieses Mal unterschiedliche Themen. Es ist reiner Zufall, wenn ein Heft mal einen Themenschwerpunkt hat. Das hat sich auch schon mal ergeben. Wir hatten schon mal 2, 3 Beiträge gleichzeitig zu Polen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Aber wir geben kein Hauptthema, kein Titelthema vor. In dieser Ausgabe ist ein sehr interessanter Artikel über Frontex drin, der sich sehr kritisch mit Frontex und dem Thema Menschenrechte und Menschenrechtsverletzungen auseinandersetzt. Wir haben einen Artikel über die Diskriminierung von Homosexuellen in Mittel- und Osteuropa. Und wir haben einen Beitrag, der sich mit der Zukunft der Grundrechte im 21. Jahrhundert beschäftigt.
Was hast du geschrieben?
Den letztgenannten Artikel über die Frage, welche Art von Grundrechten brauchen wir eigentlich im 21. Jahrhundert.
Nachzulesen im Anklagenheft der Redaktion der Amnesty International Gruppe in Tübingen. Vielen Dank, Joschi Lerchenmüller, dass du da warst für diese Einblicke, spannende und auch ja, zwischen hoffnungsvoll und ja, Frust und Wut und Enttäuschung, ne, changiert, ist alles dabei. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, und wir werden das weiter verfolgen. Vielleicht gibt es ja Anklagenredaktion auch irgendwann mal im Radio. Wer weiß.
Ja, wäre schön.